Montagabend im Ersten. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank auch für den freundlichen Empfang hier im Studio. Dankeschön. Eigentlich wollten wir für heute Abend den amerikanischen Präsidenten, den chinesischen, den französischen, den russischen, den britischen Premier und natürlich die deutsche Kanzlerin einladen. Dann haben wir gemerkt, die sind alle in der ein oder anderen Form mit dem Weltklimagipfel in Glasgow beschäftigt. Und dann haben wir erstmal Peter Wohlleben eingeladen. Von Deutschlands bekanntesten Förster stammt der schöne Satz: Jeder Baum ist Klimaschutz zum Anfassen. Wir haben ihn, das werden Sie gleich sehen, in seinem Wald besucht. Ganz nahe liegt das von der Flut zerstörte Dorf Schuld im Ahrtal. Ein dramatisches Zeichen für den Klimawandel. Wie radikal muss die Klimapolitik jetzt werden? Und geht das ohne harte Umbrüche für ganze Regionen, ohne Verzicht für alle? Hart aber fair am zweiten Tag der Weltklimakonferenz in Glasgow mit diesen Gästen.
Sebastian Lachmann arbeitet in einem Bergbauunternehmen in der Lausitz. Er sagt, wir brauchen nicht immer neue und radikalere Ziele für den Klimaschutz, sondern für die Wirtschaft endlich Pläne, auf die Verlass ist. Carla Remsma, die Klimaaktivistin, kritisiert, es braucht vor allem verlässliche Pläne, wie wir die 1,5-Grad-Grenze einhalten. Dafür müssen wir aber schneller klimaneutral werden und früher raus aus der Kohle. Dorothea Siems, die Wirtschaftsjournalistin, sagt, der CO2-Ausstoß nimmt weltweit dramatisch zu. Es macht also wenig Sinn, wenn wir nur auf uns schauen. Der Ansatz muss europäisch und global sein. Peter Wohlleben, der Förster und Bestseller-Autor, sagt, man kann sich nicht immer damit rausreden, dass die anderen nichts machen. Wir haben es selber mit in der Hand und der Wald kann dabei helfen. Anne Spiegel, die grüne Klimaschutzministerin von Rheinland-Pfalz, sagt, Extremwetter wie die Flutkatastrophe haben doch dramatisch gezeigt, wie wichtig schnelles Handeln ist für unsere Zukunft und die der künftigen Generationen.
Das ist unsere Runde für heute Abend und zu Beginn, da möchte ich Sie gerne mal zu einem kleinen Besuch im Wald einladen. Und wenn Sie sagen, das wird bestimmt ein Krankenbesuch. Falsch, hier nicht.
Im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz darf der Wald ungestört wachsen. Jedenfalls dieser Wald. Denn wilder Wald schützt das Klima. Und dass der Wald ungestört wachsen kann, dafür sorgt er. Nur 3% des deutschen Waldes sind sich selbst überlassen, wie der von Peter Wohlleben. Obwohl er kein Holz verkauft, wirft sein Wald Gewinn ab. Peter Wohlleben führt Menschen durch diesen Forst, bildet sie als Waldführer aus und lässt sich dafür bezahlen.
Hier brummt das Leben. Also in so einer Handvoll gibt es mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde. Und in der Plantage wird das System immer wieder auf Null gesetzt. Das heißt, es kommt Licht auf den Boden, Wärme, dann wird das alles verarbeitet, verschwindet und ein Großteil des Bodenlebens verhungert. Für den Klimawandel spielt das eine große Rolle. Warum ist das so dunkel? Weil das gebundener Kohlenstoff ist. Und in einem alten Wald wie diesem ist er wie in einem Kühlschrank weggesperrt. Und bei Plantagenwäldern, die aufgelichtet werden, die sich aufheizen, da wird der Boden erwärmt. Das Ganze wird verarbeitet und ein Großteil gast aus in die Luft. Also man setzt diesen Speicher wieder frei.
Ortswechsel. Ein Mischwald bei Remagen. Peter Wohlleben würde ihn als Plantage bezeichnen. Wie der allergrößte Teil des deutschen Waldes wird er bewirtschaftet. Die Folge? Kahlflächen. Wer mit dem Holzverkauf Geld verdient, fällt Bäume. Die Ernte landet dann im Kamin oder auf dem Bau als ökologischer Baustoff. Die Bäume, die dieser Forstwirt markiert, sind als nächste dran. Die Klimakrise bedroht das Geschäftsmodell des Waldbesitzers.
Wir können an den Buchenkronen hier erkennen, die teilweise sehr licht sind, wenig belaubt sind und überall auch schon tote Äste rausragen, dass die unter der Trockenheit der letzten 3 Jahre auch erheblich gelitten haben. Einzelne sind schon ganz abgestorben. Also die Buche, auf denen ja viele ihre Hoffnung setzen, weil sie ja eine heimische Baumart ist, hat auch sehr stark zu leiden unter Trockenheit und Klimawandel.
Wo er geerntet hat, pflanzt er neu. Ob die jungen Bäume überleben werden, unklar. Überall in Christoph Abbs Wald kämpfen die Bäume gegen den Klimawandel. Viele werden eingehen. Verluste für den Waldbesitzer und trotzdem preist er heimisches Bauholz an, weil es nachhaltiger sei als Import.
Zum einen kümmern wir uns darum, dass die Länder, die in den Tropen ihren Wald erhalten. Und dazu kommt natürlich ein langer Transportweg, der auch das Klima belastet. Also wir sollten doch auf regionales Holz setzen und quasi Holz der kurzen Wege.
Die Formel muss heißen, wir schränken uns hier ein. Punkt. Wir dürfen nicht mehr so viel Holz verbrauchen. Ich finde es total irre, dass die Lösung im Kampf gegen den Klimawandel sein soll, mehr Bäume abzuholzen. Wir müssen das CO2 im Wald speichern für das Ökosystem und dann kann es uns nur nutzen.
Nur wenige Kilometer von Wohllebenswald entfernt schlug die Klimakrise vor 3 Monaten brutal zu. In der Gemeinde Schuld, im Ahrtal. Peter Wohlleben drehte ein Handyvideo am Tag der Flut. Das Wasser floss praktisch ungebremst ins Tal.
Solche Regenfälle habe ich noch nie erlebt. Und es geht weiter bis morgen Abend. Ja, auch das ist der Klimawandel.
Er traf den kleinen Ort Schuld mit voller Wucht. 3 Monate später. Immer noch rattern hier Baumaschinen. Immer noch heißt es für viele Dorfbewohner Chemietoilette statt eigenes Bad. Peter Wohlleben geht über provisorische Brücken durch einen verwundeten Ort. Trifft Menschen, die sich die Erinnerung an die Naturkatastrophe von der Seele arbeiten.
Hallo Frau Hoffmann.
Hallo.
Na, wie ist der Stand der Dinge?
Ja, wie man sieht, nicht ganz so berauschend. Wir kämpfen noch mit den Behörden sozusagen. Also unser größtes Problem im Moment ist der Kanal, der, wo es wohl irgendwie nicht sicher ist, muss der neu gemacht werden, also das heißt, oder darf er bleiben?
Schließt raus, Sie wollen hier bleiben.
Wir wollen hier bleiben, ja. Da gab es gar keine großen Diskussionen drüber.
Das Haus gehörte in Hoffmann seit Generationen. Das Wasser riss am Fluttag Vorgarten und Terrasse weg, raubte etwa die Familienfotoalben. Erinnerungsstücke, die unersetzlich sind. Drinnen im Haus ist das Schlimmste inzwischen beseitigt. Die Erinnerung an die Nacht der Katastrophe bleibt.
Man kann es nicht fassen. Man denkt, also wie tatsächlich, wie man so schön sagt, ich bin hier im falschen Film. Und man kann das überhaupt nicht registrieren, dass das jetzt, dass man hier live steht und sieht, was da passiert. Und als wir gesehen haben, dass unser Wohnzimmerfenster kaputt gegangen ist und dann das Wasser wirklich da reingelaufen ist, in Tränen bin ich nicht ausgebrochen. Ich glaube, weil ich es einfach nicht fassen konnte.
Macht sie jetzt alles anders? Für eine Solaranlage sei ihr Dach zu klein, sagt sie. Und die 150 Kilometer täglichen Arbeitsweg pendelt Dagmar Hoffmann auch künftig mit dem Verbrenner. Also weiter so, trotz Klimakrise?
Man verdrängt das, glaube ich, am liebsten. Versucht vielleicht, sich irgendwie damit zu arrangieren. Gerade wenn man auf dem Dorf wohnt, auf dem Land wohnt, hat man natürlich ein Problem damit. Ich fahre jeden Tag nach Köln arbeiten. Das würde ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel nicht schaffen. Und wenn jetzt die Spritpreise hochgehen, aufgrund von den Erkenntnissen, die die Regierung da so hat, sag ich mal, dann haben die Leute auf dem Land ein echtes Problem.
Aufgeben oder wegziehen ist für Dagmar Hoffmann keine Option. Hier. Direkt an der A ist ihr Zuhause. Daran soll auch die Klimakrise nichts ändern.
Man möchte ja auch wieder irgendwie ein bisschen Normalität in sein Leben lassen, was schon an manchen Stellen schwierig genug ist. Und für mich heißt das, ich möchte gerne im Sommer wieder auf meiner Terrasse sitzen.
Herr Wohlleben, Sie möchte wieder auf Ihrer Terrasse sitzen. Sie ist mit Ihrer Familie ein Opfer des Klimawandels geworden und trotzdem möchte sie ihr Leben nicht umstellen. Verstehen Sie das?
Ja, also ich kann das sehr gut verstehen. Das ist Heimat. Und Frau Hoffmann hat ja gar keine Alternative.
Also ich hätte wirklich gedacht, es würden im Eiltempo politische Lösungen geschaffen, dass man zum Beispiel woanders bauen kann. Also nehmen wir an, Frau Hoffmann würde sagen, ich baue da nicht mehr auf, sondern woanders. Dann ist die Frage, wo? Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass dort im großen Stil Baumöglichkeiten außerhalb des Ahrtals geschaffen werden.
Naja, das Land gehört ja irgendwem. Nehmen wir mal das Beispiel. Richtig. Jemand hätte gesagt, der Wohlleben hat doch so einen tollen Wald da. Da hauen wir einfach mal 100 Bäume um und bauen da die 5, 6, 7 Häuser aus Schuld oder noch mehr, die in der absoluten Gefahrenzone liegen, neu auf. Was hätte denn Herr Wohlleben gesagt?
Ich hätte gesagt, darüber muss man sprechen. Das ist ein
Prozess. Eiltempo haben Sie eben
aber auch. Eiltempo, ja klar. Also man kann sich direkt zusammensetzen. Wir waren ja oben auf dem Berg. Wir waren ja nicht unmittelbar betroffen. Wir hatten zwar kein Wasser, kein Strom und so weiter. Aber das ist genau das, was hinter den Kulissen an Diskussionen gestartet ist. Man müsste sich jetzt zusammensetzen, alle, die nicht direkt betroffen sind, und Lösungen erarbeiten. Das ist zumindest in dem Tempo, wie es mir gewünscht hätte, bis heute nicht passiert. Also diese Frau hat keine Alternative.
Ich höre daraus, dass wenn Sie vor der Wahl gestanden hätten, wenn Ihr Haus so angeknabbert worden wäre oder weggerissen worden wäre, würden Sie nicht mehr aufbauen dort.
Also ich bin ja nicht betroffen und kann mir das nicht vorstellen. Aber wenn ich denke, ich hätte bei jedem Gewitter Angst zu ertrinken, weil eine Flutwelle kommt. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Aber nochmal, das ist für mich eine theoretische Frage. Wenn man es am eigenen Leib erlebt, sieht die Sache vielleicht anders aus. Und soweit ich gehört habe, möchte der Großteil der Bevölkerung, die betroffen sind, dort bleiben.
Frau Remsmal, der Wunsch nach Normalität soll wieder so sein, wie es vorher war. Das ist, glaube ich, sagen Sie, auch ein verständlicher Wunsch. Aber wie ist Ihre Antwort darauf? Was würden Sie, Frau Hoffmann, sagen? Sie guckt zu, da bin ich ganz sicher.
Natürlich ist der Wunsch nach Normalität total nachvollziehbar für jede und jeden. Und das ist ja, wenn wir jetzt mal uns das größere Bild angucken, ist ja genau das die Frage, wenn wir über Klimaschutz sprechen, dass wir jetzt eben konsequente Klimaschutzmaßnahmen treffen müssen, um noch viel, viel mehr solcher Schicksale ja vor allem zu vermeiden. Weil das ist ja das, worum es geht. Wenn wir sagen, wir dämmen die Klimakrise auf 1,5 Grad ein, dann heißt es, wir halten sie nicht mal bei dem jetzigen Level an, sondern die Welt wird erstmal noch mal heißer. Wir erleben mehr Klimakatastrophen, Unwetter, Hochwasserkatastrophen, Ernteausfälle, wollen es aber auf versuchen zu stabilisieren auf einem Level, wo es noch aushaltbar ist für uns als Weltgemeinschaft. Und gleichzeitig müssen wir uns natürlich der Frage stellen, wie passen wir uns als Gesellschaft daran an, auf die uns
einstehenden
Herausforderungen, die so oder so kommen werden. Und das ist ja genau diese Frage, vor der wir stehen. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, eben diese konsequenten Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, damit wir genau diese Fälle eben versuchen, in so einer geringen Anzahl wie möglich zu erhalten. Denn das, was kommt, wenn die Klimakrise immer weiter eskaliert, es wird noch viel, viel dramatischer und die Schicksale werden viel, viel häufiger auftreten. Und das ist das, worauf wir gerade zusteuern.
Die Gesellschaft, da sind wir ja alle. In diesem Fall ist es auch Familie Hoffmann. Die hat ganz praktikable Gründe, warum sie sagen, wir können da gar nichts machen. Die Solarzellen passen nicht auf unser Dach. Das ist zu klein, hat nicht die richtige Lage. Sie arbeitet, was viele tun, die auf dem Land leben, in der Großstadt, nämlich in Köln, braucht dazu den Verbrenner, weil sie nicht weiß, wo ihr E-Auto unterwegs aufgeladen werden kann und so weiter und so weiter. Das sind jeweils Gründe, die das Leben bestimmen dieser Menschen. Was sollen die machen?
Deswegen ist ja, was Sie gerade genau benennen, ist ja das Problem, dass wir so oft versuchen, die Klimakrise und die Last der Eindämmung der Klimakrise und der Emissionsreduktion auf die einzelnen Bürgerinnen und Bürger auszulagern. Und das ist einfach absurd. Wir stehen vor einem riesigen systematischen Problem, in dem wir politisch getrieben immer weiter in die Klimakrise steuern. Wir stecken jedes Jahr über 50 Milliarden an Steuergeldern in fossile Subventionen, also in Kohle, Öl und Gas und Steuererleichterungen für das Antreiben der Klimakrise. Und da jetzt zu sagen, ja, Sie als einzelne Person sollen da irgendwie helfen, die Klimakrise einzudämmen, das ist absurd. Wir brauchen konsequente politische Maßnahmen. Und deswegen ist es auch Aufgabe beispielsweise der jetzt gerade tagenden Koalitionsverhandlungen zu sagen, wir schaffen es, einen Koalitionsvertrag zu schreiben, in dem wir eben Maßnahmen beschließen, die uns dazu führen, die einen gerechten Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze zu leisten. Und das sind eben politische Weichenstellungen. Das ist ein Autobahnbaustopp beispielsweise, das ist der frühere Kohleausstieg, das ist auch das Verhindern eines Gaseinstiegs und eben das Streichen beispielsweise von fossilen Subventionen, die wir jetzt als politische Maßgaben brauchen. Denn genau wie Sie gesagt haben, Frau Hoffmann und viele, viele andere Leute sind in ihrem persönlichen Leben natürlich von dem, was die Politik und Gesellschaft als Rahmenbedingung hat, in ihren Wahlmöglichkeiten so eingeschränkt, dass man gar nicht daran hin auslagern kann, wie die Klimakrise eingedämmt werden kann.
Kohleausstieg zum Beispiel, wir haben Herrn Lachmann hier, er arbeitet im Braunkohlentagebau in der Lausitz. Reden wir gleich drüber. Vom großen Ganzen noch mal ins Kleine, Frau Spiegel. Sie sind die Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität in Rheinland-Pfalz. Mehr Zuständigkeit gibt es gar nicht für diese Sendung. Schön, dass Sie da sind. Herr Wohleben hat eben gesagt, naja, er ist ein bisschen enttäuscht, weil er gesagt hat, dann hätte man eigentlich sehr schnell Alternativen schaffen müssen für Menschen, die dort unten im Risikogebiet gelebt haben. Nur, wenn wir das richtig gezählt haben, 34 dürfen in Ihrem Bundesland nicht mehr an derselben Stelle bauen, die anderen schon. Ist das eigentlich klug?
Also zunächst mal bin ich froh, dass Sie den Fokus auch heute auf das Ahrtal richten, weil immer, wenn ich vor Ort bin, merke ich auch die Sorge der Menschen vor Ort, dass sie so langsam vom Radar der medialen Aufmerksamkeit rutschen. Und ich glaube, der Wiederaufbau im Ahrtal, das wird noch Monate und Jahre brauchen. Und da ist es einfach wichtig, dass man immer wieder auch draufschaut. Zu Ihrer Frage, wir haben ja politisch schon auch schnell gehandelt. Das neue Überschwemmungsgebiet, das ist im Übrigen keine politische Entscheidung, das ist eine rechtliche Entscheidung, orientiert sich am Bundeswassergesetz. Das neue vorläufige Überschwemmungsgebiet, das wir ausgewiesen haben. Und das gibt im Grunde zunächst mal den Rahmen, wo kann überhaupt wieder aufgebaut werden, wo gibt es ein Bauverbot und wo kann unter Auflagen ein Haus wieder saniert und wieder aufgebaut werden. Und für uns ist aber auch wichtig, der Fall wurde eben angesprochen, für die, die nicht dort wieder aufbauen wollen, weil sie Sorge haben, aber in ihrer Heimat bleiben möchten. Da sind wir als Land gemeinsam mit den Kommunen jetzt dabei, genau solche Flächen auch auszuweisen. Denn für uns ist klar, für die Menschen, die dort ihre Heimat hatten und die auch dort bleiben möchten, da soll es natürlich auch die Möglichkeit geben, dass sie weiterhin im Ahrtal leben können, klar.
Mhm. Frau Siebens, Sie sind die Chefökonomin bei der Welt. Wenn man, das sagt ja auch Frau Remsma, von Menschen wie Frau Hoffmann, die wir gerade erlebt haben, nicht erwarten kann, dass sie ihr Leben radikal umstellen, dann wird immer gleich auf die Politik verwiesen. Aber ist das nicht ein bisschen ein billiger Ausweg? Weil was kann Politik machen, wenn der Wandel nicht bei uns selbst anfängt?
Naja, ich würde sagen, es ist ein sowohl als auch. Also ich glaube auch gerade Personen wie Frau Remsma lebt sich ja auch in vielen Bereichen nachhaltig. Also ich denke, das muss man dann schon auch ihr zugestehen. Nur ist einem natürlich angesichts dieser Größe dieser Aufgabe, Klimawandel als globales Problem, jetzt ist ja gerade die Weltklimakonferenz, also es ist ja auf dieser Ebene auch zu verhandeln, dass jeder Einzelne natürlich weiß, das ist letztlich völlig egal, was ich mache. Es wird kein spürbarer Beitrag sein. Nur so entstehen natürlich eine Resignation, die dann nicht hilfreich ist. Also der Weg muss natürlich schon sein, dass man sich vielleicht bei manchen Dingen bewusster wird. Ich glaube, das ist in der Bevölkerung in Deutschland der Fall. Das ist weltweit noch keineswegs ein so großes Thema. Viele Länder können sich das eben so auch noch gar nicht leisten. Und selbst entwickelte Länder, also USA wurde ja auch schon genannt, ist das nicht ganz so auch politisch besetzt wie bei uns. Aber wir sehen ja, dass also in den Parteien, das ist angekommen, es wird darüber verhandelt, es wird auch über konkrete Maßnahmen verhandelt. Es ist ja auch nicht so, dass Deutschland nichts gemacht hätte. Also wir haben ja den Kohleausstieg beschlossen. Also manche sagen, es ist nicht schnell genug, es muss schneller sein, aber wir sind damit schneller als die meisten Länder dieser Welt, wenn sie denn auf Kohle gesetzt haben. Wir haben uns halt geleistet, einen Atomausstieg, das wird von Klimaschützern und Klimaforschern weltweit sehr unterschiedlich gesehen, weil das ist erstmal was, was uns wieder zurückgeworfen hat. Also ich glaube schon, ohne diese politische Ebene bringt das Ganze tatsächlich nichts. Aber dass die Menschen darüber anfangen zu sagen, wie kann ich nachhaltiger konsumieren, übers E-Auto wird jetzt auch schon viel geredet.
Machen Sie nicht das ganz große Paket, wir schnüren es nachher ein bisschen auf. Es ist ja tatsächlich auch interessant, dass Atomkraft plötzlich wieder, in Frankreich soll es ein grüner Strom werden, ins Gespräch kommt. Herr Lachmann, ich möchte Sie in die Runde holen. Sie kommen aus der Lausitz, dem Braunkohlenrevier. Und eben ist es schon mal genannt worden, Braunkohleausstieg noch früher. Man kann es sich ganz einfach machen in Deutschland, sagen, wir hören einfach sehr früh auf mit der Kohleverstromung, dann haben wir schon mal einen großen Drops gelutscht. Was geht in Ihrem Kopf vor, wenn Sie das jetzt hören, dass zum Beispiel auch davon die Rede ist, nicht 38, haben wir ja gehört, war eigentlich angepeilt und auch vertraglich festgezurrt, sondern jetzt 30. Was passiert da bei Ihnen?
Also erstmal muss man ja dazu sagen, wenn wir die Kohle abschalten wollen, können wir das gerne auch heute machen. Aber ich glaube, dann wird die Sendung heute nicht mehr stattfinden. Ja? Weil wenn man sich mal bei Energy Charts, das ist eine Seite vom Fraunhofer-Institut, oder bei der Bundesnetzagentur anschaut, wie viel aktuell noch konventionelle Energie in Deutschland zu der Versorgungssicherheit beiträgt oder allgemein zur Versorgung, dann muss man einfach sagen, wir sind heute einfach noch nicht so weit. Und ob wir in 2030 so weit sind oder in 2038, das wissen wir nicht. Deswegen finde ich es gut, wie damals der Weg beschritten wurde in der Kohlekommission, zu sagen, wir haben Haltepunkte in diesem Papier. Wir schauen uns 26, 29, 32 an, wie weit sind wir in Deutschland mit dem Netzausbau, mit Speichermöglichkeiten, mit erneuerbare Wind, also mit den regenerativen Energien, und überlegen uns dann, welchen Schritt wir als nächstes machen. Was wir jetzt hier immer wieder hören, ist irgendwo eine neue Sau durchs Dorf treiben. Jetzt ist es 30. Wir sind aber heutzutage noch nicht in der Lage, die Regenerativen zu speichern. Wir sind beim Wasserstoffausbau noch gar nicht so weit. Ich habe gehört, wir wollen nicht ins Gas einsteigen. Wird aber schwierig, wenn ich Wasserstoff als Zukunftstechnologie haben möchte.
Ich finde das interessant, dass Sie sofort die ganz große Klimadiskussion aufmachen und nicht über sich selbst sprechen, über die Kumpel, über die Menschen, die in einer Region leben, die von der Landflucht betroffen ist. Ich frage Sie mal ganz konkret. Ja. Sie haben eben Frau Hoffmann gesehen, die stand vor ihrem teilweise zerstörten Haus, die untere Etage schwer demoliert, Garten weg, Terrasse weg, alles futsch. Mhm. Auch ihre Familie hat einmal ein Haus verloren, nämlich das ihrer Großmutter. Das musste dem Braunkohlentagebau weichen. Gibt es da für Sie einen Unterschied, wenn persönliche Erinnerungen, wenn Heimat plötzlich weg ist?
Also erstmal gibt es einen Unterschied, warum bei unserer Familie das Haus weg war oder ob bei dieser Frau Hoffmann das Haus weg war. Die Ursache ist eine ganz andere. Ja, also erstmal muss man sagen, dass einen das schon betroffen macht, wenn man die Bilder sieht und da ja nicht nur Frau Hoffmann ihre Existenz verloren hat, mehrere Familien, es sind sogar Leben dabei verloren gegangen. Das macht einen erstmal betroffen. Jetzt muss man aber auch überlegen, warum ist das dort so passiert? Das schiebt man schnell auf den Klimawandel. Die Politik hat vor der Wahl das Thema auch gleich aufgegriffen und gesagt, alles auf den Klimawandel zu schieben.
Es ist wissenschaftlicherweise nachgewiesene Folge der Klimakrise. Also
erstmal, zum einen war es Wetter und nicht Klima. Da gibt es auch einen interessanten Bericht von der Welt.
Die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal so entstanden ist.
Aber nicht die erste, ne?
Also es ist nicht die erste, es gab schon andere Hochwasserkatastrophen.
Sie werden vielleicht häufiger, aber sie können wohl so sein, aber sie gab es natürlich auch schon.
Und so wie es im Ahrtal passiert ist, da können Sie Klimawissenschaftler und Klimawissenschaftlerinnen fragen. Dazu gibt es mehrere Studien von renommierten Klimainstituten, die sagen, in dieser Art und Weise, in dieser Heftigkeit, wäre es ohne die Klimaerhitzung nicht zu dieser Katastrophe gekommen.
Das kann man so genau nicht sagen, weil nochmal, wir sprechen von Wetter und nicht von Klima. Das ist ein einzelnes Ereignis gewesen. Klima spiegelt wieder ein Wetter über einen langen Zeitraum und gemittelt über diesen Zeitraum.
Aber der Zusammenhang, Herr Lachmann, ist doch, dass aufgrund des Klimawandels, und das sagen die Studien und die WissenschaftlerInnen, werden solche Extremwetterereignisse in Zukunft zunehmen. Also die World Weather Attribution spricht von einer Zunahme.
World Weather Attribution ist schön, darf ich das mal...
1,3 bis Faktor 9, und das ist schon eine ganze Menge. Und wir sprechen da nicht nur von Starkregen, wir sprechen auch von Stürmen und anderen.
Darf ich das mal kurz in eine sehr plastischen kleine Einspielungen gießen, was das bedeutet, was Klimaforscher sagen, was solche Extremwetterlagen angibt. Ein Versuch zur Güte.
Ein Kind, das im Jahr 2021 geboren wird, wird im Laufe seines Lebens viel mehr Klimaextreme erleben als ein Mensch, der heute 60 Jahre alt ist. So erwarten internationale Klimaforscher durchschnittlich knapp dreimal so viele Flussüberschwemmungen, knapp dreimal so viele Ernteausfälle, doppelt so viele Waldbrände, 2 bis 3-mal so viele Dürren und 7-mal mehr Hitzewellen. Das klingt schlimm. Kommt aber nur, sagen die Forscher, wenn weltweit alle Länder ihre bis jetzt gemachten Klimazusagen auch tatsächlich einhalten. Sonst wird es noch schlimmer.
Herr Lachmann, Sie sind mit 36 auch jung in dieser Runde. Sie haben selbst zwei Kinder. Wie gehen Sie mit dieser Prognose für die Zukunft Ihrer Kinder um?
Also erstmal würde ich gerne noch mal darauf antworten.
Bleiben Sie doch mal bei dem, Sie können gleich antworten. Ja. Bleiben Sie doch mal bei dem Film, wo Sie sagen, Sie haben eine extreme Steigerung dieser Wetterereignisse, Starkwetterereignisse.
Ja, das ist ein Problem.
Was heute geborene Kinder betrifft.
Das ist ein Problem. Ich wollte erst den Bogen spannen, wurde ich ja, war mir ja nicht möglich. Das ist aus meiner Sicht das Problem. Also auf der einen Seite, wir konzentrieren uns sehr stark auf den Klimaschutz. Ja? Aber wir müssen auch schauen, was machen wir denn für die Klimaanpassung? Weil es wird höchstwahrscheinlich, das sagen auch viele Berichte, egal was wir jetzt noch tun, zu diesen Extremwetterereignissen kommen. Und das ist für mich genau das, wie ich den Bogen spannen wollte, zu sagen, das, was im Ahrtal passiert ist, hat eine Ursache. Es war nicht nur der Regen, der von unten kam, es war auch die marode Infrastruktur, die Versiegelung der Landflächen, die dazu geführt hat, dass das Wasser einfach auch nicht weg konnte. Ja, und das muss man eben dann in die Diskussion mit reinwerfen. Nun bin ich kein Wetterforscher und Klimatologe, aber wir müssen genau in diese Ebene, diese Diskussion hinaufheben. Ja, da müssen Experten überlegen, aus unterschiedlichen Wissenschaftsrichtungen, warum ist es denn dazu gekommen, dass zum Beispiel im Ahrtal, dass sich so eine extreme Auswirkung hatte.
Aber ich denke eben in der Tat, also da hat Herr Lachmann ganz recht, also es ist ja so ein bisschen also auch die Frage an Frau Hoffmann gewesen, warum sie jetzt kein Solardach sich raufsetzt. Mit diesem Solardach würde für sie und ihre Kinder erstmal tatsächlich nichts besser. Das ist ja so nützlich, dass natürlich im Einzelfall immer ist, aber eben die nächsten 30, 40 Jahre werden schlimmer. Also die CO2-Emissionen weltweit nehmen zu. Also ich meine, allein China macht noch die bis 2030 zusätzliche Kohlekraftwerke, nimmt sie in Betrieb, also plant erheblich. Und das ist nur eins dieser Schwellenländer. Das heißt, man muss diesen Druck erzeugen und gleichzeitig parallel für die nächsten 30, 40 Jahre auf diese Anpassung eben auch sich sehr stark fokussieren, um zu sagen, es gibt ja Länder, wo es Umweltkatastrophen in diesem Ausmaß immer schon gab, weil sie einfach klimatisch anders sind. Und die haben da ja viel mehr Erfahrungen. Ich meine, dass hier bei dem Ahrtal beispielsweise ja ganz genaue Warnungen kamen vom europäischen Warnsystem, die hier überhaupt nicht weitergeleitet wurde, weil man dachte, wird schon nicht so schlimm. Sowas darf halt nicht mehr passieren. Also die Menschenleben, die da drauf hier das gekostet hat, das sind, glaube ich, 250 rund, die gestorben sind sogar, die hätten gerettet werden können. Das muss nicht sein. Die Häuser natürlich nicht. Und allein auch jetzt hier, man hat gesehen, den Einbruch an Konsum und Wirtschaft im Corona-Jahr hat nicht dazu geführt, dass die CO2-Belastung gesunken wäre. Das dauert alles lange. Das ist eine ganz, ganz große Aufgabe.
Trotzdem wollte Herr Wohlleben Ihnen widersprechen, dass in den nächsten 30, 40 Jahren nichts...
Das ist der große Fehler. Und das sieht man jetzt nochmal live in Farbe. Wir konzentrieren uns aufs CO2. Also ich gebe Herrn Lachmann recht, es ist nämlich nicht nur CO2, es ist Umweltzerstörung. Aber so gesehen ist die Braunkohle dann natürlich doch wieder im Klimaboot. Es ist die Umweltzerstörung generell. Übrigens Alexander von Humboldt, 1831, wusste schon, kommen wir nochmal zum Wald, weil Wald ist, glaube ich, wirklich der Schlüsselfaktor, dass Wälder kühlen. Also wir haben gute Forschung aus Deutschland, Satellitenforschung, wirklich gut verifiziert, dass ein intakter alter Laubwald, nicht das, was wir bei dem einen Kollegen vor einem Fernsehen gesehen haben im Bild, ein intakter alter Laubwald kann sich im Vergleich zur freien Landschaft um 10 Grad runterkühlen. Wir reden im Schnitt von 10 Grad im Sommer. Über solchen alten Wäldern regnet es mehr. Solche alten Wälder bremsen Hochwasserereignisse. Und ich widerspreche ganz vehement, dass eine einzelne Person nichts machen kann. Probieren Sie es mal aus. Falls Sie einen Garten haben, stellen Sie an einem heißen Sommertag, von mir aus bei 40 Grad, wenn es dabei bleibt, einen Sonnenschirm auf, setzen sich drunter. Und dann mal vergleichsweise unter einen alten Baum, wenn es geht, in der Nähe. Und Sie spüren das auf der Haut, dass es kühler ist. Sie können Ihren eigenen Garten schon um 1-2 Grad runterkühlen im Sommer. Sie können Straßenzüge, hier in Köln gibt es schöne Thermobilder von Greenpeace, um 20 Grad runterkühlen. Also wir müssen nicht auf die Chinesen warten. Wenn die Chinesen sagen, wir werden klimaneutral 2060, wir haben vollkommen recht, das ist zu spät und wir müssen global auch das verfolgen. Aber lokal können wir das relativ schnell ändern und das ärgert mich momentan. Also momentan wird zum Beispiel diskutiert, dass wir Kohlekraftwerke auf Holz umstellen. Also wir wollen unsere Klimaanlage verfeuern. wir wollen mehr mit Holz bauen, Holz, was wir gar nicht haben. Und wir schauen bei diesen ganzen Dingen immer nur auf die CO2-Bilanz. Dabei haben Wälder eine ganz andere Funktion und das kann jeder in seinem Garten ausprobieren. Das können wir, wie gesagt, in den Städten. Ich habe es in Köln dieses Jahr im Sommer sehr schön erlebt, als ich in so ein veganes Burger-Restaurant unterwegs war. Es war super kühl, es war wie ein kleiner Dschungel, diese Straße. Und nebendran brütend heiß. Also wir sollten aus Egoismus damit anfangen, individuell dagegen anzugehen. Natürlich auch im Lebensstil, gar keine Frage. Aber es geht ganz individuell. Das ist Tatsache.
Gegen Bäume pflanzen, glaube ich. Aber das Bäume pflanzen ist doch auch nicht das, was umstritten ist. Also nein. Ich meine, das Bäume pflanzen, glaube ich, da, also ich meine, das wird ja auch vielfach schon gemacht. Man kann ja auch, was ich, wenn man fliegt, kann man irgendwie sagen,
das klappt pflanze nicht. Dabei das Bäume. Ist verkehrt. Bäume. Das zweite Beispiel, was verkehrt ist. Also das ist natürlich,
das wird ganz viel gemacht.
Ja, aber das ist doch, dann aber, auch Greenwashing. Wir pusten auch jede Menge CO2 in die Luft. Das machen auch ganz vieles auch verkehrt. Eine frisch gepflanzte Aufforstung, gibt es auch tolle Forschung aus Deutschland, dass du Gas in den ersten Jahren bis Jahrzehnten aus dem Boden mehr CO2 aus, als die neu gepflanzten Bäume aufnehmen. Also Pflanzen, wenn ich CO2 in die Luft rauspuste, bringt zumindest in den nächsten Jahrzehnten nichts. Das ist reines Greenwashing, das ist ein Ablassbrief. Ich habe von meinem Urgroßvater noch einen an der Wand hängen, vom Papst mit Faksimile-Stempel in der Stunde seines Todes alle Sünden weg. Das machen wir jetzt mit Bäumen pflanzen. Das geht nicht. Wir müssen Wald schützen, wir müssen den Holzverbrauch reduzieren, wir müssen insgesamt den Konsum reduzieren. Und das hört man halt nicht gerne.
Herr Wohlleben, ich stelle mir gerade vor, ich sitze vorm Fernseher und ich finde mal toll, was Sie gemacht haben. Jetzt sagt Herr Wohlleben, baut nicht mit Holz zum Beispiel so viel. Ja, was mache ich denn? Dann nehme ich Beton. Ich weiß, wie viel Energie Beton, das ist ein riesen Energiefresser bei der Herstellung, verbraucht. Oder wohne ich unter der Brücke, die schon steht? Also wir müssen doch mal aufpassen, dass es noch nachvollziehbar bleibt für Menschen.
Das ist ja
also wenn Gewissheiten sind, dass man zum Beispiel sagt, Bäume pflanzen. Bei mir in der Familie, wir haben zum Geburtstag in der Eifel 104 Bäume gepflanzt. Ja. Gut, es wurde auch ein Bier dabei getrunken, aber wir haben eigentlich gedacht, wir tun was Gutes. Jetzt kommt der Wohlleben und sagt, die brauchen jetzt erstmal mehr CO2, als sie bringen.
Ja,
ich bin frustriert.
Genau, das glaube ich auch, dass es frustrierend ist. Wald kommt von ganz alleine zurück. Das macht er seit 300 Millionen Jahren. Und dass gepflanzter Wald besser funktioniert, gibt es kein einziges Beispiel global, wo ein gepflanzter Wald besser funktioniert als ein Wald, der dort an der Stelle von selber zurückkommt. Jetzt ist Bäumepflanzen natürlich was sehr Positives, ist sehr, was sehr Emotionales. Und natürlich kann daraus irgendwann auch ein Wald werden, in Jahrzehnten bis Jahrhunderten, gar keine Frage. Aber wir können damit momentan nichts kompensieren. Und wir kommen zum Bauen mit Holz zurück. Da gibt es tolle Bilanzen dazu. Langlebige Holzprodukte, also wir verfeuern ja in Deutschland die Hälfte unseres gesamten Holzverbrauchs. 120 Millionen Kubikmeter, davon 60 Millionen direkt durch den Kamin. Aber die langlebigen Produkte, konservativ gerechnet, halten sich 34 Jahre im Wirtschaftskreislauf. Danach werden sie verbrannt. Inklusive Dachstühle, inklusive Bücher, inklusive Möbel, alles zusammengerechnet. Also langlebige Holzprodukte speichern es niemals so lang wie Bäume. In europäischen Urwäldern werden Bäume locker 500 Jahre alt. So lange können wir das in Produkten gar nicht speichern. Trotzdem ist Holz ein schöner Rohstoff. Nur er ist kein Öko-Rohstoff.
Frau Spiegel?
Also ich gebe Herrn Wohlleben recht, wenn es darum geht, dass eine naturnahe Forstwirtschaft das Richtige ist. Wir machen das in Rheinland-Pfalz auch seit vielen Jahren. Es ist mir auch politisch und persönlich
wichtig.
Aber
auch das stimmt leider nicht.
Ne? Ich war jetzt in den letzten Monaten viel unterwegs, wenn es darum geht, dass wir die wirklich schützenswerten Auwälder einfach Natur sein lassen, direkt am Rhein unten. Oder wenn es darum geht, dass Naturschutz und Forstpolitik zusammengedacht wird und wir Moorrenaturierung zusammen voranbringen, dann sind das für mich die richtigen Ansätze. Aber an einer Stelle muss ich schon widersprechen. Ich glaube schon, wenn beispielsweise der Borkenkäfer wütet, um jetzt mal im Corona-Sprech zu bleiben, dann muss man Infektionsketten unterbrechen. Dann muss man da auch irgendwo, nein, das sehe ich anders und das sagen meine Leute auch, dafür sorgen, dass der Borkenkäfer sich nicht weiter ausbreitet. So. Und dieses Holz, Herr Wohlleben, das ist meines Erachtens schon geeignet, beispielsweise Holz als Baustoff. Denn von der Bilanz her halte ich das für besser als Beton und langlebig. Da ist es ja dann auch ein CO2-Speicher. Wir brauchen die Wälder natürlich als CO2-Speicher, als ganz, ganz wichtige, aber eben auch Holzprodukte, wenn sie nicht nach ein paar Jahren wieder weggeschmissen werden. Also man braucht eigentlich Holzprodukte, so wie man sie kennt, so als Familienerbstücke.
Es ist komplex. Das weiß man, wenn man eine solche Sendung plant, dass wir jetzt unser Holzseminar ein bisschen wegpacken und auf ein grundsätzliches Argument kommen, was Sie auch gebracht haben. Was man immer wieder hört, was wir heute in der Tagesschau gehört haben, Indien will 70 klimaneutral werden, ist auch natürlich ein großer CO2-Produzent. Wir Deutschen, wir rackern uns beim Klimaschutz ab und in China zum Beispiel, da werden ständig neue Kohlekraftwerke gebaut. So fühlt sich das hier irgendwie an. Gucken wir mal genauer hin.
Wahr ist?
Deutschlands Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß liegt nur bei knapp 2%. Im Vergleich zu anderen Ländern ist das nicht viel. China zum Beispiel ist für mehr als 30% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich, die USA für knapp 13%.
Wahr ist aber auch:
Rechnet man den jährlichen CO2-Ausstoß auf die Einwohner um, sieht Deutschlands CO2-Bilanz schlecht aus. Mit knapp 8 Tonnen pro Kopf verursacht jeder einzelne Mensch in Deutschland viel mehr als der globale Durchschnitt und auch deutlich mehr als der EU-Durchschnitt.
So gut sind wir gar nicht, Frau Siems. Ist das nicht das tatsächlich ein Appell auch an uns, an 80 Millionen Deutsche zu sagen, wir sollten mal ehrlich uns machen, in den Spiegel gucken und tatsächlich bei uns selbst anfangen?
Ja, also das hat natürlich Gründe, warum wir nicht so gut dastehen im internationalen Vergleich. Wir sind ein Industrieland und wir haben auch Industrie, die energieintensiv ist und eben deshalb auch sehr CO2-lastig und eben Atomausstieg hatte ich ja schon angesprochen. Frankreich hat eben zu 70% CO2-freien Atomstrom und dann setzen sie auch auf Erneuerbaren. Die haben natürlich eine viel bessere CO2-Bilanz allein schon deshalb. Ne? Und das so geht es auch bei anderen Ländern, die Wasserkraft haben beispielsweise. Aber eben auch gerade Atomkraft, wenn man nicht so stark, also Wasser ist für Skandinavien auch ganz wichtig, das ist eigentlich das Ideale. Ansonsten jetzt hier Erneuerbaren, da sind wir schon ganz gut. Aber eben das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir eben an Industrie sozusagen auf der Negativseite haben. Und die, das ist ja das Ziel und darum ist es so anspruchsvoll und allein mit Wäldern eben auch nicht zu stemmen. Die CO2 hinzukriegen, ist eben ein Übergangsprozess. Das hatte jetzt ja heute auch die Kanzlerin in Glasgow angesprochen. Diese Transformation, das ist mehr als wir fangen bei jedem Einzelnen an, weil das geht eben tatsächlich an die ganz großen Strukturen. Und da geht es darum, können wir unseren Wohlstand auch künftig erhalten. Wenn wir einfach mal die Autoindustrie abwickeln, dann haben wir CO2 mächtig was gespart. Oder die Stahlindustrie, ne? Die ist ja noch extremer. Aber dann haben wir natürlich auch den Wohlstand massiv reduziert. Und das sollte man eben vermeiden, weil dann wird es uns keiner nachmachen. Das können wir einmal machen. Dann haben wir eben mit unseren 2% Ausstoß ein bisschen was beigetragen, den wir dann reduzieren. Aber natürlich sind wir dann weltweit überhaupt kein Modell.
Ist das so zwangsläufig, Frau Rehmsmar?
Wir haben hier erst mal zwei Fragen. Und zwar einmal, was muss Deutschland international tun? Wir hören oft, ja, Deutschland ist nur für 2% der CO2-Emissionen zuständig. Gleichzeitig ist Deutschland historisch gesehen der 6. Verursacher von CO2-Emissionen, trägt eine unglaubliche Verantwortung für die Klimakrise.
Sie müssen erklären, was historisch gesehen meint.
Also, wenn wir uns angucken, gerade sozusagen seit der Industrialisierung, wo die CO2-Emissionen eben extrem zugenommen haben, welches Land hat wie viele Emissionen ausgestoßen? Rechnet man das einfach mal zusammen über die vergangenen 150 Jahre ungefähr? Da ist eben Deutschland als eine der Industrienationen der 6. Verursacher von historischen CO2-Emissionen, trägt eine unglaubliche Verantwortung für die Klimakrise, baut seinen kompletten Wohlstand vor allem auch auf der Ausbeutung von Ressourcen in Ländern des globalen Südens auf und ist gleichzeitig vergleichsweise wenig von den Folgen der Klimakrise betroffen. Deswegen ist Deutschland natürlich als Industriestaat besonders in der Pflicht, konsequent Emissionen zu reduzieren und eben einen gerechten Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze zu leisten. Und das heißt als Industriestaat eben nicht 2050, wie die Gesamtwelt, klimaneutral zu werden, auch nicht 2045, was die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, sondern 2035, denn nur dann können wir tatsächlich einen gerechten Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze leisten. Und ja, das ist eine extreme Herausforderung. Das bedeutet eine große Transformation. Das bedeutet vor allem auch eine Transformation, in der wir uns nicht alleine auf technologische Innovation verlassen können, was wir hier die ganze Zeit hören. Denn da sprechen wir von einem Zeitraum von knapp 15 Jahren und von Technologien, die im Zweifelsfall in der Zeit nicht entwickelt werden. Sondern da heißt es, wir müssen wirklich grundsätzlich umsteuern. Wir müssen vor allem die Energieversorgung klimaneutral hinbekommen. Wenn wir 2035 klimaneutral werden müssen, können wir nicht 2038 aus der Kohle aussteigen. Das kann sich, glaube ich, jeder denken. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen wirklich eine grundlegende Transformation viel, viel früher ankommen und wegkommen von dieser Illusion eines grünen Wachstums, was es einfach nicht gibt.
Das ja, sehen aber die wir, Alternative ist doch, dass wir hier verarmen. Also ich meine, wenn Sie selber sagen, es geht technisch, lassen Sie mich auch mal, wenn Sie sagen, es geht technisch gar nicht, wir können es gar nicht, also dann müssen, und trotzdem sollen wir aber schon 35 eben neutral werden, dann heißt es, keine Autoindustrie mehr, dann gehen Sie mal in die Industrie und sagen das den Leuten mit Ihren Familien. Euer Job ist weg, es wird auch keinen Industriejob mehr geben. Das sind die bestbezahlten Fachkräftejobs, die wir hier haben in Deutschland. Und Sie sehen doch hier im Ruhrgebiet, aber vor allen Dingen auch in Ostdeutschland, was aus Regionen wird, wo die Arbeitsplätze, die mal da waren, einfach ersatzlos weg sind und eben nichts Vergleichbares entsteht. Das ist unsere Powerhäuser in Deutschland, sind Süddeutschland und Wolfsburg. Drumherum die ganzen Zulieferer. Die Zulieferer werden mit dem E-Auto sowieso nicht überleben können. VW hat jetzt schon mal gesagt, das ist ein großes E-Auto-Projekt, das machen sie in China. Denn das möchte ich mal sehen. Glauben Sie wirklich, dass hier ohne soziale Verwerfung das abgehen kann? Wer soll denn die Rente bezahlen, die sozialen Abgaben erwirtschaften?
Sie unterstellen mir gerade, dass hier Klimapolitik bedeutet, wir wollen irgendwie Industrien komplett abschaffen, ohne dafür zu sorgen, wie so eine Transformation sozial gerecht aussehen kann. Und natürlich bedeutet das, dass wir, aber das ist auch eine Aufgabe von Sozial- und von Strukturpolitik und nicht eine, die wir alleine auf irgendwie Klimaaktivistinnen und Emissionsreduktion abschieben können. Wie kann diese Transformation so aussehen, dass man Perspektiven schafft, gerade eben für solche Regionen, für solche Arbeitsplätze in diesen Industrien? Das aber auszusitzen und zu sagen, ja, weil es da vielleicht irgendwie Widerstände gibt, weil es vielleicht Herausforderungen gibt, oder nicht vielleicht, es gibt sie, machen wir kleinen Klimaschutz und steuern ungebremst in die Klimakrise, die viel, viel katastrophalere Folgen hat. Gucken wir uns beispielsweise die Landwirtschaft an, wo Leute, gerade auch Landwirtinnen in Deutschland, jetzt schon jährlich mit Ernteausfällen zu kämpfen haben, sich fragen, wie versichern sie eigentlich ihre Ernte noch? Wird es Versicherer noch geben, die in den nächsten Jahren tatsächlich Landwirtinnen noch Versicherungen anbieten? Da sehen wir die Verwerfung der Klimakrise genauso. Und deswegen ist es eine Aufgabe an die Gesamtpolitik zu sagen, wie können wir Sozialpolitik, Strukturwandel und Klimaschutz in einen Einklang bringen, der aber natürlich im Rahmen dessen, was die Klimaphysik und das Pariser Klimaabkommen als völkerrechtlich verbindlicher Vertrag uns vorgibt, wie das da drin stattfinden kann.
Die Frage ist ja tatsächlich... Was passiert mit unseren Industrien? Die Frage ist ja, was ist denn die Alternative? Ist einfach immer weiterlaufen zu lassen?
Es ging ja nicht um ungebremst.
Lachmann zum Beispiel hat sich darauf verlassen.
Ich finde, dazwischen ist ja noch was zwischen ungebremst und zu sagen, wir sind mit 45 schon das Land, was am ehrgeizigsten ist. Also ich finde, ungebremst ist da ja gar nichts. Also,
naja, aber wenn man von Schlafmützen der Schnellste ist, ist das nicht gut. Ich sag mal, das Argument...
Ja, aber unsere Energiewende, warum macht die denn keiner nach? Weil sie zu teuer ist und weil sie nicht attraktiv ist.
Weil es nicht gewollt ist. Wir haben zum Beispiel Solaranlagen auf unser Gebäude gemacht, von der Waldakademie. So, wir haben 2 Jahre gebraucht, bis wir eine Einspeisezusage bekommen haben. Das wird gebremst. Und wir haben bei dem zweiten Gebäude... auch.
Warum wird es gebremst? Weil das Faxgerät nicht funktioniert?
Nein. Das war ein reger Schriftwechsel mit Westnetz und dann ist die Plattform der Bundesnetzagentur wieder abgestürzt. Wir müssen alle Daten noch mal neu eingeben. Dann hat sich irgendeine Nummer geändert. Das ist super.
Wo Sie das gerade sagen, wenn wir Vorreiter werden wollen, damit es uns andere nachmachen, steht uns das eigentlich zu? Wir haben in Corona gelernt, dass Faxgeräte Papier brauchen. Sie haben gesagt, da stürzen Plattformen ab. Wer im Moment mit der Deutschen Bahn durchs Land fährt, wenn nicht gerade Feiertag ist, der hat dort seine eigenen Erfahrungen, um es vorsichtig zu sagen. Was gibt uns eigentlich, Frau Spiegel oder auch Herr Wuchleben, was gibt uns die Hoffnung, dass wir das auch noch als Vorreiter hinkriegen, wenn wir nicht mal in der Digitalisierung uns auf das Niveau von Ländern hochschrauben können, die wir im Moment noch nicht für möglich halten?
Also ich bin Ihnen dankbar für die Frage, Herr Plasberg, weil mir ist das hier auch ein bisschen zu düster. Also wenn ich mit der Industrie
gut. Meine Frage war auch ziemlich düster, glaube ich, oder?
Aber wenn man mit der Industrie spricht, gut, die ist auch sehr facettenreich, es gibt nicht die Industrie, aber der BDI beispielsweise fordert ein früheres Verbot von Ölheizungen und dass wir früher aus der Kohle raus müssen. Auch andere Unternehmen, sowohl kleine als auch mittlere als auch große, die sagen, sie brauchen händeringend andere politische Rahmenbedingungen, den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Da ist eine richtig gehende Aufbruchsstimmung da. Und ich glaube, was einfach viele geärgert hat, mich auch, ist, dass in den letzten Jahren die Bundesregierung kaum was angestoßen hat. Und ich glaube schon, wir haben jetzt eine Zäsur in dem Sinne, als dass sich die nächste Bundesregierung, das hat ja das Sondierungspapier gezeigt, sehr viel vorgenommen hat, zu Recht. Sie will eine Klimaregierung sein, sie will da richtig was anschieben. Sie will das auch wieder aufholen, was in den letzten Jahren leider liegen gelassen wurde. Dieses mutlose, unambitionierte, damit muss jetzt Schluss sein. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir massiv in die Erneuerbaren investieren, dann profitieren davon nicht nur die Klimaschutzziele, sondern wir schaffen es auch, eine Basis der klimaneutralen Energieversorgung für die Industrie, aber auch für die Gesellschaft insgesamt.
Voraussetzung ist, Sie sagen, die Industrie möchte da klare Bedingungen, sie möchte wissen, was geht. Das hat Herr Lachmann auch mal gefordert, er hat es auch bekommen. Was den Kohleausstieg angeht, gab es ein fixes Datum, auf das hat er sich verlassen und dann ist das passiert.
Der Ausstieg aus der Kohle ist beschlossene Sache. Bundestag und Bundesrat belichten heute die dafür notwendigen Gesetze. Danach sollen bis spätestens 2038 alle Stein- und Braunkohlekraftwerke in Deutschland stillgelegt werden.
Es ist nur 16 Monate her und jetzt hören wir genau aus diesem Sondierungspapier, dass es eigentlich 30 werden soll. Das ist 8 Jahre früher, das heißt von jetzt an gerechnet sind es auch nur noch 8 Jahre. Was macht es mit Ihrem Vertrauen in das, was vertraglich zugesichert wurde, wenn Sie dran denken, was Ihnen versprochen wird? Das heißt so schön Transformation, also etwas zu schaffen, was Ihren Kindern noch Arbeitsplätze in ihrer Heimat gibt.
Also ich denke, das ist ein Punkt, wo ich mit Frau Spiegel bzw. auch mit der Frau Remsmann nicht so weit auseinander bin. Ne? Wir genauso wie in der Lausitz erwarten von der Politik Umsetzung. Ja, das, was beschlossen wurde, Kohleausstieg, lassen wir jetzt mal 2030 und 38 weg. Da hieß es Transformation der Energiewirtschaft. Was ist bis heute passiert? Was haben wir denn geschafft? Sind die Erneuerbaren mehr ausgebaut worden in den letzten 2 Jahren? Wurden die Netze in den Süden gelegt? Wir haben noch gar nichts geschafft. Ne? Wasserstoff ist noch so weit weg.
Bleiben Sie mal bei der Wahrheit. Die Netze in den Süden wurden ja nicht aus Faulheit gelegt, sondern weil wir ein Einspruchsverfahren haben.
Sie wurden nicht gelegt.
Ja, ich sage ja, sie wurden nicht gelegt aus Faulheit, sondern weil es Einspruchsverfahren gibt, weil es regionale Eifersüchteleien gibt, weil es das Prinzip ist nicht in meinem Vorgarten, machen wir doch eine Umgehung.
Und das zeigt doch aber die Komplexität. Wir hatten ja gerade das Thema mit dem Wald.
Das zeigt die Lähmung.
Nee, das zeigt die Komplexität des Themas. Also es ist doch nicht so einfach, dass wir jetzt Schnips machen und morgen sind wir in der Energiewirtschaft nur noch Erneuerbare. Wir haben die Speicher, wir haben Wasserstoff. Das sind Punkte, die zum Beispiel in Ihrer Studie nur aus ökonomischer Sicht und technologischer Sicht betrachtet wurden, aber nicht aus sozialer Sicht, aus ökonomischer Sicht, sondern nur ökologisch.
Herr Lachmann, was ist denn bei Ihnen, was ist bei Ihnen in der Lausitz los, wenn es 8 Jahre früher dicht macht? Was ist dann los bei Ihnen?
Ja, was ist dann los?
Aus menschlicher Sicht.
Die Lichter aus. Nicht aus menschlicher Sicht. Das spielt da jetzt mal gar keine Rolle. Wir reden jetzt hier über die Transformation unserer ganzen Landschaft, ob Verkehr, Energiewirtschaft und die ganzen anderen Sektoren. Das ist doch das Entscheidende. Und mich stört es an dieser, Entschuldigung, wenn ich das so sage, an diesem Meinungspingpong, dass wir uns hier von Sendung zu Sendung durchhangeln, egal in welches Format man schaut. Und man spricht immer über 1,5 Grad, wir müssen schneller und so weiter. Aber wir müssen endlich mal einsteigen, ja, in diese ganze Umsetzung. Sie wollen kein Gas haben. Okay, wir wollen aber in Zukunft Wasserstoff haben. Dafür brauche ich Gasnetze, weil das Wasserstoff muss irgendwie von A nach B. Das heißt, ich muss die Infrastruktur aufbauen. Sie wollen 30 aus der Kohle raus. Ich habe es heute schon gesagt. Wir sind aktuell mit den konventionellen noch zur Hälfte im Netz. Das heißt, ich brauche Alternativen.
Aber wenn Sie jetzt hier mit Schauergeschichten vom Blackout versuchen,
von
Klimaschutzbemühungen abzulenken, also so, doch,
nein,
das haben Sie
das
genau
hab
vorhin gemacht.
Da
haben Sie gesagt, da findet die Sendung nicht mehr statt.
Sie müssen
und
zuhören.
Und da sind die Lichter aus. Und es tut mir leid, aber wenn Sie mit wissenschaftlich nicht haltbaren Schauermärchen von einem Blackout und einer Energieversorgungslücke
also
hier versuchen, Widerstände gegen Klimaschutzanstrengungen zu machen, ja, dann machen Sie kein starkes Plädoyer für einen gerechten Strukturwandel in der Lausitz, sondern dann wollen sie einfach Klimaschutz verhindern. Das tut mir leid.
Aber das finde ich, das ist zu einfach
das
gesagt.
Das ist jetzt im Mund
so
gelegt.
Doch nicht.
Ich habe es nie gesagt.
Doch,
das haben Sie genau vorhin gesagt.
Ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, wenn Sie jetzt aussteigen, dann gehen
wir.
Ich habe gesagt, wir können heute ausmachen.
Dass wir diese Umsetzungsprobleme doch in der Tat haben. Also Erneuerbare ausbauen. Und das ist auch das, was beispielsweise der BDI, also die Industrie, sich wünschen, dass einfach mit Vehemenz halt gesagt wird, wir können uns darauf verlassen, die Erneuerbaren werden ausgebaut, forciert, aber die Netze auch, dass eben nicht, wie es bislang so ist, eben wir auf diesen wichtigsten, das wichtigste Netz, Südlink, seit 10 Jahren wird das geplant und es kommt nicht voran, eben wegen dieser ganzen Blockade immer vor Ort. Es ist kein einziger Meter verbaut, Tausende von Kilometern, die da fehlen. Und so kann man natürlich immer ausschalten, aber wir müssen doch den Ausbau auch tatsächlich dann auf die Straße bringen, sprich an die Netze bringen. Und dafür muss es dann auch mal eine Verbindlichkeit geben und ein System, nicht, dass wir an jedem dann sagen, wir machen Tempo und Limit da und machen da Verbrennerverbot und so weiter und wissen eigentlich gar nicht, was das im Endeffekt fürs Klima bringt, sondern wir brauchen einen umfassenden, großen Wurf und dafür gibt es durchaus auch in der Wissenschaft, nämlich in der Wirtschaftswissenschaft, ja die Ansätze. In Teilen haben wir das ja mit Verschmutzungshandel auf europäischer Ebene auch schon eingeführt. Und wenn man ein so sauberes System und diesen Weg dann auch geht, dann hat man eine Verlässlichkeit für die Wirtschaft geschafft. Und ich bin gar nicht so pessimistisch, dass wir das nicht hinkriegen können, technisch, wenn es realistische Weisen gibt. Wenn man nicht sagt, wir müssen eben klimaneutral 35 werden, das wäre dann noch mal 10 Jahre schneller. Aber dazu muss man die Industrie halt auch in die Lage versetzen. Das heißt, ihr diese CO2-Ziele genau geben und auch sagen, das, was an Infrastruktur da ist, das wird auch kommen und das setzen wir durch. Dann akzeptiert man eben nicht mehr, dass 10 Jahre gegen den Netzausbau geklagt werden kann. Das muss dann vorbei sein, weil wir können nicht einerseits uns immer hinstellen und sagen, wir wollen Klimaschutz, aber dann eben, wenn es vor der Haustür ist, sagen, nee, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Und dann werden wir nämlich auch mit den Windrädern genau diese ganzen Proteste nicht mehr haben. Und das muss man dann eben auch ehrlich sagen. Das geht eben dann nicht. Das ist ein gewisses Maß an Industrialisierung der Landschaften, die man dann eben hat und akzeptieren muss.
Aber warum bündeln Sie nicht die Kräfte, anstatt dass Sie sagen, wir können nicht so schnell aus der Kohle raus, um genau diese Dinge zu beschleunigen? Weil die Alternative ist doch, wir wissen nach allem, was heute auf dem Tisch liegt, wissenschaftlich, dass der Kohleausstieg zu spät ist. Also damit werden wir das 1,5-Grad-Ziel nicht schaffen. So, wir werden enden wie das kanadische Städtchen Lytton. 50. Breitengrad liegen wir hier auch, 50 Grad knapp und ist anschließend abgebrannt. Wir kriegen zunehmend kontinentale Verhältnisse hier. Wir werden noch heißere Sommer bekommen. So. Und wir sagen, naja, aber schneller kriegen wir es nicht hin, weil da hängen bestimmte Arbeitsplätze dran, unsere Systeme sind zu langsam, dann müssen wir an den Systemen arbeiten.
Vielleicht lassen wir einfach mal die 6 Atomkraftwerke länger laufen.
Ja, also ich meine,
also das ist, dann kann man mit der Kohle 2030 draußen sein. Hier hieß es auch Erdgas. Erdgas, es ist im Moment überhaupt gar kein Investor da, weil da ja auch nicht sicher ist, wie lange
versuchen
wir
ein bisschen
das
bündeln.
Nehmen. Also
man kann über alles gleichzeitig sprechen. Ich möchte ein Stichwort mal aufgreifen, weil Sie haben da eben auch hell aufgelacht auf dieser Seite. Frankreich geht den Weg, die haben Atomkraftwerke. Wir wollen, ich glaube, übernächstes Jahr sind wir ganz raus. Wie verlogen ist es denn eigentlich, wenn wir sagen, wir sind ganz raus, aber ein paar Kilometer hinter der Grenze in verschiedenen Nachbarländern arbeiten Atomkraftwerke und wir kaufen auch noch den Strom, weil wir ihn brauchen, um unsere Spitzen abzufedern. Ist das so, dass man darüber so lachen kann, Frau Spiegel?
Nein, es war eigentlich eher ein verzweifeltes Lachen, sage ich jetzt mal. Ich bin damals, weil ich mich gegen Atomenergie entschieden wäre, überhaupt erst in die Politik gegangen. Und da kriege ich so ein kleines Déjà-vu, weil Warum ist Atomenergie hochgefährlich? Wir haben die ungelöste Endlagerfrage und anderes. Es ist einfach überhaupt keine nachhaltige Energieform. Und das eine tun heißt ja nicht das andere lassen. Wir müssen hier in der Bundesrepublik Deutschland dafür sorgen, dass Atomenergie für immer der Vergangenheit angehört, aber uns natürlich auch auf internationaler Ebene dafür einsetzen, dass Atomenergie so schnell wie möglich auch der Ausstieg vorbereitet werden muss. Denn es ist wirklich nicht die Alternative, die man jetzt aus der Tasche ziehen kann, um zu sagen, damit werden wir im Klimaschutz vorankommen. Nochmal, der Ausbau der erneuerbaren
Energien. Sind die Franzosen blind auf diesem Auge? Haben wir andere Erkenntnisse als die Franzosen?
Sind ja nicht nur die
Ich glaube, dass auch in Frankreich diese Debatte durchaus sehr kontrovers geführt wird, was ich so mitbekomme und beobachte und auch zu Recht. Und auch im Europaparlament diskutiert man ja jetzt auch über die Taxonomie genau diese Frage.
Erläutern Sie Taxonomie?
Ja. Bitte?
Erläutern.
Ach so, das ist sozusagen die Frage auf europäischer Ebene, ob eben Gas- und Atomenergie als nachhaltige und klimafreundliche Energien eingestuft werden sollen. Da sage ich als Klimaschutzministerin ganz klar nein und habe mich auch so positioniert. Denn es hilft doch nichts. Wir müssen hier alle von der Kohle weg. Wir brauchen Dekarbonisierungsfahrpläne. Wir müssen weg von den fossilen Energieträgern. Aber dann müssen die Erneuerbaren die Lösung sein und nicht ein Rollback in die Atomenergie.
Frau Rimsmal, Sie sind mit 23 die Jüngste in der Runde und haben die Anti-Atomkraftbewegung nicht miterlebt.
Tatsächlich war eine Anti-AKW-Demo meine erste
Demo. Tatsächlich?
Ja.
Wie alt waren Sie da?
12.
Ja, okay. Das heißt, darf ich Sie weiter fragen oder sagen Sie, Frau Spiegel hat schon alles gesagt
dazu? Ich glaube ja, was ja noch dazu kommt, zusätzlich zu tatsächlich den, ja, dass Atomenergie, Kernenergie einfach aufgrund der vielfältigen Gefahren keine zukunftsfähige Energie ist, was ja dazu kommt, ist der ökonomische Aspekt, dass selbst die ganzen Energiebetreiber in Deutschland wollen gar nicht die Laufzeiten verlängern. Einerseits, weil teilweise schon die Rückbauten viel zu weit fortgeschritten ist. Andererseits ist vor allem aber auch klar, dass wenn wir jetzt länger in der Atomenergie drinbleiben, das vor allem auch den Ausbau der Erneuerbaren einfach blockiert. Dadurch, dass eben erneuerbares Energienetz viel, viel dezentraler aufgestellt sein muss, als es eben Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke sind. Und da sehen wir einfach wieder diese Debatte, die gerade ins Feld gebracht wird, ist eine, die vor allem darum geht, wirklich die Energiewende in Richtung Erneuerbare zu verhindern. Denn in die Atomkraft rein möchte niemand mehr. Es ist ökonomisch nicht sinnvoll und auch die Energieversorger wollen das gar nicht.
Wir brauchen doch beides und wir kaufen es doch jetzt schon ein, teilweise.
Wir können den Energiebedarf in Deutschland, das sagt selbst die Bundesnetzagentur.
Ohne Kohle und ohne Atomkraft brauchen wir regelmäßig diese Importe, die zu einem hohen Anteil Atomenergie
wir können den deutschen Importe
sein werden. Also das müssen Sie doch.
Die Bundesnetzagentur,
oder ich
die
Bundesnetzagentur weiß nicht, Frau Spiegel, wo nehmen Sie denn dann den Strom her?
Ganz kurz, um Paul zu hören und sprechen, hat sich bewährt.
Es spricht im Moment Frau Siems. Abgeriegelt werden müssen, weil Atomenergie im Netz ist. Ist Fakt und das ist falsch. Das ist komplett kontraproduktiv.
Und Frau Siems, wenn selbst die Bundesnetzagentur, und das ist jetzt keine besonders irgendwie Öko-Institut, das ist ein regierungsnahes Institut, die Bundesnetzagentur sagt, wir können bis 2030 trotz Atomausstieg aus der Kohle aussteigen und unseren Energiebedarf decken, wenn wir eben vor allem die Erneuerbaren hier ausbauen, da bestimmte Hemmnisse abschaffen, vor allem auch Subventionen für fossile Energieträger, die einfach absurderweise mit Steuergeldern die Klimakrise weiter antreiben, dann können wir das schaffen und bis 2030 unseren Energiebedarf decken.
Also Frau André, immerhin eine Grüne, die Vorsitzende oder die Geschäftsführerin vom Verband der Energie- und Wasserversorgung ist, sagt, wir werden langfristig Importe brauchen. Ist auch gar nicht schlimm. Wir haben einen europäischen Energiemarkt. Nur der hat sich gerade auf Brüsseler Ebene dazu entschlossen, Atom als grün einzustufen und Erdgas immerhin als Übergangsenergieträger. Das heißt, das kann man doch nicht einfach ausblenden.
Ja, aber ist doch
also sozusagen irgendwie wir steigen aus und wir sind dann auch sauber und es wird schon alles gut gehen. Es ist doch nicht mal klar, dass wir dieses Tempo an erneuerbaren Ausbau überhaupt so schnell hinkriegen. Wir haben Handwerkermangel, wir haben, wie gesagt, diese Blockaden, allein die die Jahre, die es dauert, ein Windkraftwerk hinzustellen. Also das ist doch viel hier, was mit Traumwerten dann gerechnet wird, die so einfach nicht stimmen.
Ich bin ein bisschen fassungslos.
Und im europäischen Binnenmarkt können wir auch nicht einfach irgendeinen Strom rauslassen.
Sie argumentieren in alten Systemen. Es geht doch weiter. Es geht nicht um Southlink, dass die Bayern Windstrom von der Nordsee kriegen, sondern es geht um dezentrale Lösungen. Wir erleben das ja auf dem Land live und in Farbe. Also nochmal,
wir wissen aber schon, Herr Wohlleben, wie Strom von A nach B kommt.
Ja, ich weiß, dass das kommt im Haus vom Dach.
Ja, das geht schon darum, das
dann in den Speicher. Und wenn der Speicher voll ist, geht es vielleicht zu den Nachbarn. Das funktioniert aber mit unseren Netzen nicht. Also wir könnten sehr viel Strom lokal halten. Nicht alles, überhaupt keine Frage. Wir könnten Elektroautos einbauen. Es ist noch nicht mal vorgeschrieben, dass Neuwagen in das Netz einspeisen können. Warum? Also wir haben viele Technologien und das Wichtigste haben wir vergessen, Energiesparen. Also, Sie argumentieren in alten Systemen.
Ja, ich glaube, jetzt bleibt man gerade hängen bei Ihnen, Herr Wohlleben. Seit wann können Autos ins Netz einspeisen? Entschuldigung, ich möchte das Zuschauer noch mitverfolgen. Ja. Dass man nämlich nachts zum Beispiel ein Auto billigen Strom tankt, wenn zu viel Strom da ist und man kann ihn, wenn man den Wagen nicht fährt, tagsüber wieder ein. Das gibt Autos, aber nicht bei uns.
Japanisches Modell, glaube ich. Und der Punkt ist, diese Autobatteriespeicher, da kann man ja auch drüber streiten mit Lithium und so weiter, ist alles nicht perfekt. Aber die sind in der Regel deutlich um ein Mehrfaches größer als die Hausenergiespeicher. Also wenn man es lokal, also man hat ein Elektroauto und ein Haus und eine Batterie im Keller, kann man lokal über Tage und Wochen seinen eigenen Strom produzieren und Überschuss ins Netz einspeisen. Das ist nicht der Königsweg, es ist ja nur einer von vielen Bausteinen.
Ich muss Ihnen leider sagen, Sie gehen natürlich von dem Idealbild des Eigenheimbesitzers aus. Viele Millionen Menschen leben in Wohnungen, in großen Häusern, nicht nur in Großstädten. Ja. Und haben dann mit Vermietern zu kämpfen, mit Hausgemeinschaften. Der eine will dies, der andere will das. Es kommt schon auf die großen Linien an. Ich glaube, ich habe Herrn Lachmann richtig gehört und ahne, was Sie sagen wollen, dass das vielleicht schön ist, aber zu klein, um das große Problem zu lösen.
Genau das ist das Problem. Also ich finde, wenn wir das mal davon ausgehen, ja, wir wollen wirklich auf Erneuerbare gehen und wir wollen die Dekarbonisierung der Industrie. Das heißt, das sagen auch alle wissenschaftlichen Berichte, auch die sie selber anfertigen lassen, Wasserstoff. Wasserstoff benötigt unheimlich viel Energie. Das heißt, der Energiebedarf der Zukunft wird definitiv steigen. Elektroautos wollen wir ausbauen, wollen wir fördern, wird immer mehr Energie benötigen, als wir heute schon verbrauchen. Das heißt, Ihre Rechnung, die Sie da machen, jetzt einfach mal zu sagen, na, wir müssen in Zukunft alles weniger. Das wird ja nicht funktionieren, weil wir auf Wärmepumpen setzen. Also der Energieverbrauch wird steigen. Wir müssen uns überlegen, wie wir da hinkommen. Und das ist eigentlich das, weswegen ich auch hier bin. Ich will dafür plädieren, dass wir zum einen einsteigen müssen in diese Transformation. Wir müssen jetzt Gas geben, ja. Wir müssen auch Gas geben für die Leute, die dann irgendwo davon betroffen sind, beruflich, wie zum Beispiel in der Lausitz. Wir stehen in den Startlöchern, wir wollen loslegen. Aber wohin? In welche Richtung? Gas soll es nach Ihrer Meinung nicht sein. Wird aber in jedem wissenschaftlichen Bericht als Übergang, Brückentechnologie beschrieben. Wasserstoff braucht die Grundvoraussetzung der Gaskraftwerke, also das System, das Netz, um es später mal zu verteilen, um es in die Betriebe zu kriegen, die dekarbonisiert werden sollen. Also wir können auch nicht nur emotional dieses ganze Thema aufgeladen diskutieren. Wir müssen uns auch mal an die Realität halten, an die Physik, ja, und mit den Wissenschaftlern und nicht nur immer der einsparte Wissenschaftler, sondern allen Wissenschaftlern diesen Diskurs führen lassen, gerne auch mal in so einer Sendung. Mir ist das immer zu viel Meinung. Nee, wir sind alle keine Wissenschaftler in den Fachgebieten. Die sollten aber das Thema mal vernünftig diskutieren. Und mit dem Ergebnis müssten wir wissen, in welche Richtung wir marschieren. Dann muss es schnell gehen. Da bin ich bei Ihnen. Und ich würde mich auch freuen, Frau Remsma, wir hatten das mal in der Lausitz angefangen, vor der Pandemie, in Dialog mit Fridays for Future, mit dem Braunkohleverein, der Pro-Lausitzer Braunkohle. Haben wir einen Dialog mit der Fridays for Future in der BTU Cottbus gehabt, um einfach mal auch ins Gespräch zu kommen, in den Dialog, die Meinungen ein bisschen auszutauschen, um mal zu schauen, wo ist die Schnittmenge. Die Schnittmenge ist zum Beispiel da, dass wir schneller mit den Maßnahmen in die Umsetzung gehen müssen, damit wir überhaupt das Ziel erreichen. Weil was wir alle nicht wollen, ist, dass wir irgendwann nicht mehr diesen Lebensstandard haben, nicht mehr dieser Industrienation sind, die uns diesen Wohlstand, den wir jetzt heute haben, ja irgendwo auch geschaffen hat. Ja? Und deswegen lade ich Sie wieder ein in die Lausitz als Fridays for Future und gerne auch mit Frau Siems, die darüber dann berichten kann, zu einem neuen Dialog. damit wir das fortführen, damit wir im Gespräch bleiben. Und vielleicht finden wir auch die Möglichkeit, gemeinsame Forderungen zu stellen, damit wir genau das schaffen, nämlich diesen Transformationsprozess nach vorne zu bringen.
Und letztlich wird es darum gehen, die Menschen in diesem Land mitzunehmen, die im Moment zum Beispiel ja auch, wenn wir hören, alles wird teurer werden müssen, damit wir auch einsparen, aber jetzt gerade feststellen, sie werden von Preissteigerungen überholt, die durch viele andere Faktoren auch bestimmt sind. Ich nehme an, Brigitte, es ist nicht sehr kühn von mir zu vermuten, dass du das zu hören bekommen hast.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, es ist, man verfolgt das so ein bisschen in der Diskussion bei unseren Zuschauern, dass es kein leichtes Thema ist und man auch so ein bisschen dazu neigt zu sagen, ja, wie groß oder wie klein müssen die Schritte denn sein und handeln wir denn eigentlich entschlossen genug? Und ich fand es ganz schön, dass wir eine Grundschullehrerin haben, die hat bei uns ins Gästebuch geschrieben, sie unterrichtet in Langensebold in Hessen und sagt, ich gebe die Hoffnung nicht auf und erzählt ein bisschen von den jungen Menschen, von den kleinen Grundschülern, mit denen sie da arbeitet. Michaela Primus schreibt also bei uns im Gästebuch, ich unterrichte 19 kleine Menschen, sie gehen kleine Schritte, indem sie zum Beispiel auf das Mama-Taxi verzichten und zu Fuß zur Schule gehen. Und auf Plastik im Klassenzimmer wird verzichtet. Das klingt jetzt vielleicht erstmal niedlich, aber Frau Primus sagt dann auch noch weiter, dass sie jetzt von den großen Menschen auch große Schritte erwartet und sagt, es muss ein Klimarettungsjahrzehnt sein, ohne Wenn und Aber. Also die junge Generation macht da ganz schön Druck und so ähnlich klingt es auch bei Heiner Sterli. Er schreibt, der Verzicht auf Selbstverständliches schmerzt noch weit mehr als die vom Klimawandel verursachten Schmerzen. Daran muss die junge Generation weiter arbeiten. Sie muss überzeugen, damit die Alten handeln. Ja, und wie radikal müssen wir denn dabei sein, müssen die jungen Leute dabei sein? Dazu die Meinung von Linus Groschke und ich habe nachgeguckt, er ist noch Schüler. Ich glaube, er ist gerade 18 Jahre alt geworden und er sagt, radikal muss nicht, konsequent und auf Basis von bereits beschlossenen Abkommen wäre ja schon mal was. Die Meinung von dem Peter Müller, unserem nächsten Zuschauer, der klingt nicht ganz so zuversichtlich. Er sagt, ernsthafter Klimaschutz aus Deutschland heraus würde bedeuten, dass wir unseren Lebensstandard senken. Das habt ihr ja auch diskutiert. Ohne dies würde es nicht funktionieren und das wird nicht passieren. Klingt also etwas pessimistischer. Kostet uns grüne Politik, eine grüne Energiewende, kostet das Jobs und Wohlstand. Hanne Thole sagt dazu, ohne Jobs und Geld wird uns das vermeintlich schöne Klima nichts nützen. Und dann noch mal ein bisschen zur Debatte darum, muss Deutschland eigentlich voranschreiten als Klimaschutzvorreiter oder auch als Streber. Hans-Herbert Tams schreibt dazu, wir haben nur eine Erde und sie stöhnt und schwitzt. Versuchen wir sie zu retten, wenn sie noch zu retten ist. Einer muss ja anfangen. Fangen wir in Deutschland an, vielleicht folgen dann ja China, Russland und Amerika. Und unsere Zuschauer diskutieren ja auch gerne direkt miteinander. Es gibt da also direkt eine Replik, eine Antwort von Harald Heilmann. Er schreibt als Antwort, Deutschland wird zur Lachnummer mit seiner überzogenen Klimapolitik. Der Bürger kann und will diesen ganzen grünen Unsinn nicht mehr bezahlen. Trotzdem gäbe es eine Aufgabe für Deutschland. Vielleicht auch, wo sollen die neuen Jobs herkommen? Das wäre eine Idee von Norbert Prümen. Er sagt, das Beste, was wir machen können, ist das Entwickeln von Technologien, die wir in alle Welt exportieren können. Alle regionale Selbstgeißelung hilft niemandem.
Das ist die Flughöhe, die wir eben auch hatten. Jetzt wird es ein bisschen banaler, aber auch existenziell. Es geht nämlich um die Preise. Wir alle merken beim Tanken, beim Heizen kommt es mit Verzögerung, beim Strom mit kleiner Verzögerung. Energie wird sauteuer, treibt die Inflation ran. Ein Grund für, das muss man einfach sagen, für die steigenden Preise ist natürlich, dass es politisch gewollt ist, Energie teurer zu machen, um letztlich einen Spareffekt zu erzielen.
Für Gas zahlen Verbraucher im Schnitt etwa 77% mehr als noch vor einem Jahr. Preise für Heizöl sind sogar um 109% gestiegen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Corona-Pandemie, eine hohe Nachfrage vor allem in Asien, ein verknapptes Angebot und Spekulation an den Märkten. Aber auch der von der deutschen Politik eingeführte CO2-Preis treibt die Kosten in die Höhe. Seit diesem Jahr beträgt er pro Tonne 25 Euro. Gerechnet auf eine Familie in einem Einfamilienhaus bedeutet das durchschnittlich, bei einer Gasheizung zahlt sie in diesem Jahr allein durch den CO2-Preis etwa 108 Euro mehr. Bei einer Ölheizung sind es rund 159 Euro. Und ab Januar steigt der CO2-Preis nochmal an. Das bedeutet für die Gasheizung insgesamt 130 Euro mehr, für die Ölheizung insgesamt etwa 191 Euro mehr.
Frau Spiegel, Sie sitzen für die Grünen in den Koalitionsverhandlungen der Arbeitsgruppe Klimaschutz. Wenn Sie diese Preissteigerungen sehen und genau wissen auch, was das mit einem großen Teil der Bevölkerung macht, nicht mit allen, aber gerade mit den Ärmeren, können Sie dann bei diesem Kurs bleiben? Wir machen Energie teurer zum Wohle des Klimas.
Also zunächst mal macht mir das auch Sorgen, was sich da an den Märkten tut. Und man muss ja schon auch sagen, das ist jetzt kein Problem, was nur in Deutschland existiert, sondern es ist ja international so, dass die Preise gerade hochgehen. Und für mich ist
das. Was macht das besser für den Betroffenen?
Wollte ich gerade sagen, für mich ist es eigentlich wichtig und Ausdruck dessen, dass wir unabhängig werden müssen, auch von fossilen Energien weltweit, sondern dass wir diese Dezentralisierung der Energiewende brauchen, weil sie eben auch dazu führen wird, dass wir unabhängiger werden. Aber zu Ihrer Frage auch, ich glaube, wir werden überhaupt nicht umhinkommen, auch eine Komponente, ein Instrument zu haben, das auch die soziale Gerechtigkeit, den sozialen Ausgleich in irgendeiner Form, eine Kompensation, eine Rückzahlung, wie auch immer man dieses Modell nennen kann, zu haben, damit wir einerseits Klimaschutz voranbringen können, aber andererseits auch diese Komponente der sozialen Gerechtigkeit, die vor allen Dingen die Menschen mit kleinem Geldbeutel entlastet, gleich mit dabei haben.
Es wird Winter, die Preise steigen weiter. Das klingt jetzt nach Strukturpolitik. Die Frage war ganz einfach, muss man da nicht die Bremse reinhauen und sagen, es gibt ja Vorschläge, die werden als Populismus abgetan, Mehrwertsteuer zurücknehmen, zum Beispiel beim Sprit, bei Energiekosten sind die Steueranteile ja sehr hoch, es gäbe eine Lenkungsmöglichkeit. Allerdings würde man dann das wieder einholen, was beabsichtigt ist, nämlich den Verbrauch zu decken.
Also es ist natürlich so, der CO2-Preis ist das Kleinste, was da drauf liegt. Also so, wir haben ja auch die EEG-Umlage und also so, das heißt, also mehr als die Hälfte des Preises, etwa bei Benzin, ist schon Steuer,
die drauf liegt. Ist ja den Menschen letztlich egal, was zurückgenommen wird,
wenn sie steuert. Da kann man natürlich eben schon sagen, wenn es so massiv geht, also gerade eben auch das Heizen teurer wird, dann wird man wahrscheinlich kurzfristig ein Sozialpaket auf den Weg bringen. Also weil sowas ist immer sehr schwer auszuhalten, wenn man Leuten mit wenig Geld sagt, also das Heizen wird jetzt mal so teuer, dass die das im Winter nicht leisten können. Das hat man auch schon mal gemacht, damals bei Schröder gab es auch eine Winternothilfe. Das wird in anderen EU-Ländern zurzeit auch überlegt, aber ich glaube, das kann man ja trennen. Also das eine ist, dass wir die Bevölkerung schon mal deutlich darauf einstimmen sollten, das alles wird erheblich kosten. Also für die nächsten 20 Jahre kostet es erstmal. Das sind eben diese Investitionen, bis eine Technik so weit ist, dass man sagt, also dann haben wir es wieder, dann sind wir auch so weit, dass unser Wohlstand erhalten bleiben kann. Aber so lange kostet es mehr. Also wenn wir CO2, was bislang umsonst war, einen Preis kriegt, der ja eben auch spürbar sein soll, dass er Verhaltensänderungen erzwingt, der macht die Leute erstmal ärmer. Punkt. Und das ist bislang, also wird es immer dann versteckt, dass gesagt wird, wir machen ja sozial und dann wird es eben doch nicht und nur die ganz Reichen zahlen. Das wird nicht so sein. Das ist für die gesamte Bevölkerung und wenn wir anfangen, dann erstmal für uns, eben eine teure Angelegenheit. Und das muss es uns wert sein. Die Bevölkerung ist es bislang, wenn man Umfragen glauben mag, nicht in diesem Maße klar, jedenfalls auch nicht die Bereitschaft da. Das ist ein Prozess, den man eben politisch in der Demokratie natürlich organisieren muss.
Es gibt ganz aktuelle Umfragen, dass gerade durch die Preissteigerung, lass mich das kurz sagen, Frau Siebs, durch die Preissteigerung jetzt, die viele andere Gründe haben, aber die Bereitschaft natürlich sinkt. Da kann man für Klimaschützer sagen, einfach Pech gehabt. Frau Rimsmann, wenn Sie sich die Zahlen angucken, wie es jetzt teurer wird, würden Sie sagen, auch wenn wir eigentlich keine Zeit mehr haben, aber da müssen wir in diesem Winter noch entlasten, man kann an die Steuerschraube rangehen und trotzdem das Klimaziel im Auge behalten? Oder muss man sagen, Augen zu und durch?
Es braucht natürlich ganz konkret Entlastung für gerade irgendwie einkommensschwache Familien, gerade im Bereich Heizung.
In diesem Winter?
Ja, in so einer Situation, wo das passiert. Aber dabei dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, was ist denn die Ursache dafür? Und das ist vor allem eine verschleppte Energiewende, die ja genau dazu führt, dass jetzt zum Beispiel Gas so teuer ist und dieser Effekt dann von einem teureren Gas eben so verheerende Auswirkungen hat, weil wir es eben nicht geschafft haben, die Energiewende tatsächlich voranzutreiben. Und jetzt deswegen so, und das ist ja so ein Reflex, den sehen wir ganz, ganz oft, dass immer irgendwie, sobald irgendwer schreit, oh, 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 das allererste, was wir über Bord werfen, Klimaschutz ist. Und das ist ein ein Riesenproblem. Denn wir wissen, das Teuerste, was wir machen können, ist keinen Klimaschutz zu machen. Das ist das Schlechteste, was wir als Gesellschaft machen können. Es ist auch das Unsozialste. Denn die Klimakrise ist auch eine soziale Gerechtigkeitskrise. Sie trifft am meisten die Menschen, die auf dem Land arbeiten, auf den Feldern. Es sind die Menschen, die auf Baustellen arbeiten und nicht die DAX-Vorstände in den klimatisierten Büros. Es sind die Leute an lauten Straßen, in kleinen Dachgeschosswohnungen, die dort, die nirgendwo anders wohnen können, die am stärksten von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Auch ganz konkret hier in Deutschland und die am wenigsten dazu beigetragen haben. Deswegen
und auch es sind so, die in diesem Winter, darf ich mir das kleine Schlusswort zurückholen, es sind in diesem Winter aber die, die jetzt schon merken, alles, was gut und im Sinne des Klimas auch gemeint war, wird richtig teuer. Und Sie haben gesagt, man kann in diesem Winter Hilfe schaffen, ohne das große Ziel zu verlieren. Vielen Dank an diese Runde. Faktencheck haben wir das ein oder andere morgen ab spätem Vormittag. Und jetzt gucken wir mal, was die Tagesthemen machen. Da sehe ich Karin Miosga. Hallo, Namen Frau Miosga.
Hallo, Abend.
Was kriegt man bei